Ihr Lieben, wir sind in einer Gottesdienstreihe zum Thema Nachfolge. Nachfolge heißt Jesus nachfolgen. Im Bild steckt drin, Jesus geht voran und wir folgen ihm, wir gehen hinterher. Und das war vor 2000 Jahren, als Jesus wirklich durch den Wüstensand gelaufen ist, ein bisschen anders aus als heute für uns. Also für uns ist dieses Bild der Nachfolge eine Metapher, ein Bild. Ein Bild, das ausdrückt, Jesus, sag du mir, wo es lang geht. Geh du mir voran in meinen verschiedenen Lebensbereichen. Jeden Tag, heute, morgen, nächste Woche Dienstag. Geh du voran und ich will folgen. Und Nachfolge ist super radikal, weil der Anspruch von Nachfolge, und darum wird es auch in dieser Predigt heute gehen, ist, das immer zu tun und in allen Bereichen. Zu fragen, Jesus, was ist dein Wille? Was ist deine Weisheit, deine Erkenntnis? Was ist dein Plan? Was sagst du dazu? Und das zu tun, auch dann, wenn ich es vielleicht anders machen würde. Nachfolge heißt zu sagen, ich bin nicht mehr mein eigener Herr, meine eigene Herrin. Ich bin nicht mehr Chef in meinem Haus, sondern Jesus, du bist das. Nachfolge bedeutet zu sagen, ich höre auf zu sagen, das ist mein Leben und ich bestimme darüber. Und ich sage, mein Leben gehört dir, Jesus, und du bestimmst darüber. Und diese Formulierung, ich hoffe, du hörst die nicht so mit frommen Ohren, ja, ist richtig so, sondern du hörst, wie anstößig das ist, wie radikal das ist, wie verrückt das ist. Und wenn du gerade das hörst und hier sitzt und denkst, hey, das klingt ziemlich gefährlich, das klingt ziemlich verrückt, ziemlich wild, das könnt ihr einmal runterdrehen? Ein bisschen die Heizung runterdrehen? Super. Wenn du hier sitzt und denkst, hey, das ist doch verrückt, dann würde ich sagen, dann ist mit dir alles normal. Das ist völlig, völlig normal. Dann heißt es, dass du diesen Anspruch von Nachfolge verstehst. Ja, das ist verrückt. Ja, das ist wild. Ja, das ist radikal. Und wenn Jesus über Nachfolge redet, dann sagt er, dass wir ihm nachfolgen sollen, nicht um unseretwillen, nicht für uns, weil wir davon was haben, sondern um seinetwillen. Also wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir das schon was. Ich würde sagen, damit gewinnst du alles, aber es kostet uns auch was. Es kostet uns alles. Das ist jetzt so ein bisschen paradox, so ein bisschen wie so ein Rätsel. Nachfolge kostet uns alles, damit wir alles bekommen. Und du musst einfach die ganze Reihe über Nachfolge hier sein, selbst in der Bibel lesen und Jesus fragen und wirst immer mehr verstehen, was das bedeutet, dass Nachfolge uns alles kostet und wir alles gewinnen. Aber wenn Jesus über Nachfolge redet, wird deutlich, wir sollen nicht um unseretwillen ihm nachfolgen, weil es uns irgendetwas bringt, sondern um seinetwillen. Das heißt, in Nachfolge, da geht es um Jesus. Um Jesus. Und nochmal um Jesus. Es geht um seinetwillen. Und es heißt, wenn du denkst, hey, warum um alles in der Welt sollte ich Jesus nachfolgen? Wenn nachfolgen heißt, dass ich nicht mehr Chef über mein Leben bin. Gute Frage. Wenn du dich das fragst, dann wird der Schlüssel für dich sein, um zu verstehen, warum es hier Leute gibt, die sagen, ich folge Jesus nach. Ich habe aufgehört, der Herr meines Lebens zu sein. Um ehrlich zu sein, ich übernehme immer wieder die Kontrolle und muss immer wieder loslassen und immer wieder sagen, okay, Jesus, doch du sollst der Chef sein. So, aber um zu verstehen, warum einige von uns das machen, warum einige Menschen auf diese Idee kommen, zu sagen, ich will mein Leben nicht mehr selbst bestimmen, sondern du sollst mein Leben bestimmen. Um das zu verstehen, wird der Schlüssel für dich sein, Jesus kennenzulernen. Denn wenn wir Jesus kennenlernen, je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr werden wir uns in ihn verlieben. Und werden ihn lieben lernen. Und je mehr wir Jesus lieben lernen, desto mehr werden wir auch mit ihm und für ihn leben lernen. Also kennenlernen, lieben lernen, leben lernen. Und vielleicht geht es dir in dieser Reihe so, dass du sagst, hey, ich bin Christ, ich bin vielleicht christlich aufgewachsen, ich bin irgendwie mit Gott unterwegs. Das ist für mich Teil meines Lebens und ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Aber das, was Jesus hier über Nachfolge sagt, das, was in dieser Reihe, die wir hier haben im Gottesdienst über Nachfolge gesagt wird, das ist mir eine Spur zu krass. Das löst Widerstände in mir auf, in mir aus. Vielleicht ist das so. Und ich habe nach einem Gottesdienst oder in einem Gottesdienst habe ich mal formuliert, Wenn Jesus dich fragt, folgst du mir nach, dann geht es nicht darum, dass du ihm die richtige Antwort gibst, die vermeintlich richtige Antwort. Ja, sondern dass du ihm die ehrliche Antwort gibst. Und da gehört es dazu, dass wir merken, wenn so Widerstände in uns sind, dass wir die ernst nehmen, dass wir die wahrnehmen. Und auch dann wird unser Schlüssel sein, wenn wir merken, hey, ich will doch mit Gott leben, aber dieser Anspruch von Nachfolge, oh, da schnürt sich in mir irgendwie zusammen. Wenn du das wahrnimmst, dann wird der Schlüssel auch sein, Jesus kennenlernen, um ihn mehr und mehr lieben zu lernen, um für ihn leben zu lernen. Es geht um Jesus, um Jesus, um Jesus. Okay, das so als kleines Vorwort auf ein paar von den Punkten, werden wir nachher nochmal sehr deutlich kommen. Ich will euch einladen, mit in den Bibeltext zu schauen. Der Predigttext heute ist nur ein einziger Vers, aber keine Sorge, wir gucken noch in andere Texte rein. Ein einziger Vers im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Wenn du eine Bibel vor dir hast, schlag das mal auf. Johannes 8, Vers 12. In meiner Bibelübersetzung lautet dieser Vers folgendermaßen. Wieder einmal redete Jesus zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umher irren, sondern hat das Licht des Lebens. Jesus spricht hier in einer Metapher, in einem Bild und wir gucken uns gleich an, was das bedeutet. Und dafür brauchen wir ein bisschen den Kontext. Also wann sagt das Jesus zu wem? Ne? Wieder einmal redet Jesus zu ihnen. Zu wem redet er da und wann war dieses wieder redet er? Wenn wir im Kapitel davor lesen, werden wir feststellen, Jesus ist in Jerusalem, das ist so vor 2000 Jahren passiert, in Jerusalem. Er ist dort im Tempel. Und zwar zu einer Festzeit. Das ist, was wir hier lesen, passiert wahrscheinlich einen Tag nach dem Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest, das ist ein Fest, das geht über 7 Tage. Das wurde einmal im Jahr gefeiert. Und im Laubhüttenfest geht es darum, dass die Jüdinnen und Juden sich an die Wüstenzeit erinnern. Altes Testament. Das Volk Israel war in der Sklaverei, in der Gefangenschaft in Ägypten. Die lebten in Ägypten, aus historischen Gründen ist das so passiert. Da waren die Sklaven und Gott führt sein Volk heraus durch die Wüste. Vielleicht habt ihr ja schon mal diese Geschichte gehört, dass sich das Meer teilt, das spielt gleich noch eine Rolle. Und 40 Jahre lang hat Gott sein Volk, sein auserwähltes Volk, das jüdische Volk, durch die Wüste geführt. Und in dieser Zeit hat Gott sein Volk versorgt. Er war bei seinem Volk und hat es versorgt. Und daran erinnert dieses Laubhüttenfest. Und während dieses Laubhüttenfestes, damals vor 2000 Jahren, wo wir so in Johannes 7 und 8 sind, da redet Jesus immer wieder im Tempel. Also da kommen ganz viele Menschen aus allen Landesteilen kommen in den Tempel und Jesus predigt zu ihnen. Und er sagt zum Beispiel, du kannst mitlesen, Johannes 7, Vers 37 und den nächsten. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, so am siebten Tag des Laubhüttenfestes, trat Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Also stell dir das vor, im Tempel ist Jesus und er ruft zu allen Leuten, die ihn hören können. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. So Sachen sagt er da während des Laubhüttenfestes. Und das hat einen Bezug zu dieser Wüstenzeit. Wenn du im Alten Testament diese Wüstengeschichten liest, wirst du auf Geschichten stoßen, wo das Volk Israel Durst hat in der Wüste. Die haben ein Problem, die brauchen Wasser. Und die kommen zu Mose, dem Führer damals von diesem Volk, und sagen, Mose, wir brauchen Wasser. Und Mose macht das einzig Vernünftige, es gab keinen Supermarkt, der geht zu Gott und sagt, Gott, wir brauchen Wasser. Und dann gibt es so Geschichten, wo Gott sagt, okay, Mose hat da so einen Stab, nimm diesen Stab und schlag damit auf einen Stein, auf einen Felsen und da wird Wasser hervorkommen. Es ist das Laubhüttenfest. Die ganzen Jüdinnen und Juden da sind in diesen Wüstengeschichten gedanklich wieder mit hineingenommen. Und Jesus sagt, wer Durst hat, der komme zu mir. Das wäre übrigens eine eigene Predigt, dass dieser Fels damals in der Wüste, dass der auf Jesus schon hinweist. Aber es ist eine andere Predigt, nicht heute. So, also Jesus macht in dieser Zeit dort im Tempel um dieses Laubhüttenfest herum, während des Festes, Bezüge aus dieser Wüstenzeit auf sich selbst. Und hier bei uns, kurz nach diesem Fest, macht er das auch. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern hat das Licht des Lebens. Was für einen Bezug bringt er da? Wenn du dir vorstellst, dass du 7 Tage lang dich an diese ganzen Wüstengeschichten erinnert hast, die du auch seit, wenn du jüdisch aufgewachsen wärst, die du seit deiner frühesten Kindheit kennst. 7 Tage lang haben wir uns daran erinnert, wie Gott versorgt, was Gott tut in der Wüste oder getan hat damals bei unseren Vorvorvorfahren. Nach 7 Tagen hörst du diese Sätze und dann wird dich das an eine Sache erinnern. An die Wolken und an die Feuersäule. Wir lesen nämlich im Alten Testament, dass Gott sein Volk 40 Jahre durch die Wüste geführt hat, indem er in einer Wolken- und Feuersäule voranging. Klingt ein bisschen wild, wenn du es noch nie gehört hast. Wir schauen uns das mal an. Ich lade euch ein, im Alten Testament, also weiter vorne in der Bibel, im 2. Buch Mose, das 2. Buch der Bibel, da aufzuschlagen, Kapitel 13. 2. Buch Mose, Kapitel 13, da wird diese Wolken- und Feuersäule beschrieben. Und da sind wir zeitlich kurz nachdem das Volk Israel aus Ägypten aufgebrochen ist. Die sind aus Ägypten losgegangen und Gott führt sie aus Ägypten heraus folgendermaßen. 2. Mose 13, Vers 21 und 22. Und der Herr, das ist Gott selbst, und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, sodass sie Tag und Nacht wandern konnten. Die Wolkensäule wich nicht von dem Volk bei Tag und die Feuersäule bei Nacht. Also was lesen wir da? Wir lesen, dass Gott selbst ihnen voranging und zwar in Gestalt, in Form einer Wolke, die wohl wie eine Säule aussah. Und nachts war diese Wolke wie Feuer, hat irgendwie geleuchtet, ein Licht. Er ging voran und das Volk Israel ging hinterher. Nachts als Feuer, damit sie auch nachts wandern konnten. So führt Gott sein Volk heraus. Er ist in dieser Wolke und dieser Feuersäule. Er geht voran und das Volk Israel geht hinterher. Um sie den rechten Weg zu führen, heißt es hier. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Diese Wolken- und Feuersäule wich nicht von dem Volk, lesen wir. Blieb immer da. Jesus sagt, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Das, was diese Feuer- und Wolkensäule damals in der Wüste getan hat, das bietet Jesus an für uns. Nächstes Kapitel hier, 2. Buch Mose, Kapitel 14. Also Gott führt als Feuer- und Wolkensäule das Volk Israel aus Ägypten heraus. Was passiert? Der Pharao, also der König von Ägypten, kommt auf die Idee, hey, das ist nicht gut, wenn meine Sklaven gehen, das will ich nicht, und schickt den Soldaten hinterher. Und das Volk Israel geht auf das Schilfmeer zu. Vor ihnen ist Wasser und wir wissen, das wird sich gleich teilen. Die wussten das damals noch nicht. Vor ihnen ist Wasser und hinter ihnen sind feindliche Soldaten. Es gibt keinen Weg nach vorne, es gibt keinen Weg zurück. Das ist eine große Gefahr. Und was passiert in dieser großen Gefahr? 2. Mose 14, Vers 9 folgende. Vers 19 sind wir, Vers 19. Also die Ägypter jagen ihn hinterher. Vers 19. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Dort war die Wolke Finsternis, also auf der ägyptischen Seite, und hier erleuchtete sie die Nacht auf der israelitischen Seite, sodass jenes und dieses Heer die ganze Nacht einander nicht näher kommen konnten. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Was passiert da? Das Volk Israel steht vor dem Meer, es gibt keinen Weg nach vorne. Hinter ihnen kommen die Soldaten der Ägypter. Jetzt steht dort, dass diese Wolken- und Feuersäule, die vor ihnen hergegangen ist, nun hinter sie kommt. Wie ein Schutzwall zwischen das Volk Israel und den Ägyptern. Und da steht, dass auf der ägyptischen Seite es dunkel war, Finsternis war, und auf der Seite Israels war Licht. Das ist ein Bild, auch das wäre eigentlich eine eigene Predigt, das ist ein Bild dafür, dass, wenn wir die Wolkensäule als Bild für Jesus nehmen, dass in Jesus Gericht und Heil ist. Dass sich an Jesus die Geister scheiden, und zwar in Ewigkeit. Jesus sagt, wer an mich glaubt, ist gerettet, wer aber nicht an mich glaubt, der ist schon gerichtet. Da ist eine Wolkensäule und an dieser Wolkensäule, auf der einen Seite ist Finsternis, auf der anderen Seite ist Licht. Und vielleicht hast du es noch im Ohr, da steht was von dem Engel Gottes. Da steht, der Engel Gottes, der vor ihnen war, geht nach hinten und die Wolkensäule, die vor ihnen war, geht nach hinten. Dieser Engel Gottes und diese Feuer- und Wolkensäule sind ganz eng miteinander verbunden. Tatsächlich, wenn du das nachliest, in diese ganze Geschichte mit den Kapiteln davor und danach, da taucht dieser Begriff Engel Gottes kein anderes Mal auf. Also es wird vorher nicht erzählt, hey, da vorne war eine Feuer- und Wolkensäule und daneben ging irgendwie noch ein Engel. Der hieß Gabriel und war ein ganz netter Kerl, ein bisschen furchteinflößend. Und der ging voran und dahinter Mose und dann das Volk. So steht es da nicht. Der Engel Gottes, der taucht da gar nicht auf. Das hebräische Wort hier Engel, das heißt auch Bote, Malach. Malach ha-Elohim ist das Hebräische hier. Bote oder Engel Gottes. Und so wie das hier beschrieben wird, glaube ich und viele Ausleger plädieren dafür, dass damit nicht ein Engel neben der Wolkensäule beschrieben wird, sondern dass deutlich ist, dass das ist diese Wolkensäule. Dieser Engel Gottes, dieser Bote Gottes und die Wolkensäule sind so eng miteinander verbunden, dass die eins werden. Und wenn wir hier weiterlesen, dann lesen wir Vers 24, dass Gott selbst aus dieser Feuersäule nachts herausblickt. Also Gott ist in dieser Feuersäule. Also Gott selbst, diese Feuersäule und dieser Gesandte Gottes, das ist eng miteinander verbunden. Und es ist dieser Schutz zwischen den Ägyptern und dem Volk Israel. Auch da finden sich ganz viele Bezüge zu Jesus. Jesus, der zum Beispiel sagt, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich schütze die, die zu mir gehören, dafür, dass ich dazwischen trete, dass ich mich hingebe, dass ich mich aufopfere. Okay, so war das am Anfang, der Weg in die Wüste rein. Was wir jetzt nicht lesen, ist, wie sich das Meer auf wundersame Weise teilt und Gott das Volk rettet und führt. Was wir jetzt lesen, ist, was passiert die nächsten 40 Jahre? 40 Jahre lang gehen sie durch die Wüste umher und zwar auf folgende Weise. Zweites Buch Mose, ganz hinten, Kapitel 40. Ganz am Ende dieses zweiten Buchs Mose, Kapitel 40, Abvers 34. Da wird beschrieben, wie es mit dem Volk die nächsten 40 Jahre so Tag für Tag ging. Nicht die einzelnen Tage, sondern was so das Muster war, wie die sich fortbewegt haben. Und zwar beginnt dieser Bericht, den wir jetzt lesen, mit der Stiftshütte. Auch da hatten wir neulich mal eine Predigt. Das Zelt der Begegnung. Also ein Zelt, wo Gott sagt, da bin ich besonders gegenwärtig. Da spreche ich zu Mose, da spreche ich zu euch. Und als diese Stiftshütte fertiggestellt war und sowas wie eingeweiht wurde, da passiert Folgendes. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Das passierte da. Auf eine ganz besondere Weise kommt diese Wolke auf dieses Zelt der Begegnung. Und dann das, was jetzt 40 Jahre Tag für Tag passiert. Wenn die Wolke sich von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israel auf, solange ihre Wanderung dauerte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer in ihr vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange ihre Wanderung dauerte. Solange ihre Wanderung dauerte, diese Formulierung meint, über 40 Jahre hinweg, war das Prinzip. Da war die Wolke Gottes, die Wolke der Gegenwart Gottes, war auf der Wohnung der Begegnung, auf dem Zelt der Begegnung, der Stiftshütte. Nachts wie ein Feuer, Feuer und Wolkensäule. Und wenn die Wolke sich erhob, dann brachen alle auf, haben ihre Zelte zusammengepackt, alles eingepackt, waren für den Marsch bereit. Und dann zog die Wolke weiter und wenn sie sich niederließ, senkte, dann bauten wir unser Lager wieder auf. Also wir waren nicht dabei, aber die Israeliten. Das wird an einer anderen Stelle nochmal ausführlicher beschrieben. Ich mute euch das mal zu. Viertes Buch Mose, damit wir es wirklich verstehen. Da haben sich die Autoren der Bibel viel Mühe gegeben, dass wir das wirklich verstehen. Viertes Buch Mose, Kapitel 9. Und zwar ab Vers 15. Vierte Mose 9, 15 und die weiteren Verse. Es ist ein bisschen länger, ich lese es, ihr könnt auch einfach zuhören. Wir werden das Prinzip gleich verstanden haben. An dem Tag, als die Wohnung aufgerichtet wurde, das Zelt der Begegnung, haben wir gerade gelesen, bedeckte die Wolke die Wohnung, das Zelt des Zeugnisses. Und vom Abend bis zum Morgen war über der Wohnung ein Feuerschein. Tagsüber Wolke, nachts Feuer. So geschah es immer, dass die Wolke sie bedeckte und des Nachts ein Feuerschein. Und so oft sich die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Kinder Israel auf. Und an welchem Ort die Wolke sich niederließ, da lagerten sich die Kinder Israel. Nach dem Wort des Herrn brachen die Kinder Israel auf und nach dem Wort des Herrn lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, so lange lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung verweilte, so taten die Kinder Israel nach dem Gebot des Herrn und brachen nicht auf. Und wenn es geschah, dass die Wolke nur einige Tage auf der Wohnung blieb, so lagerten sie sich nach dem Wort des Herrn und brachen auf nach dem Wort des Herrn. Wenn es geschah, dass die Wolke vom Abend bis zum Morgen da war und sich am Morgen erhob, so brachen sie auf. Und wenn sich bei Tag oder wenn sie bei Tag oder bei Nacht sich erhob, so brachen sie auf. Wenn die Wolke 2 Tage oder 1 Monat oder länger auf der Wohnung verweilte und über ihr blieb, so lagerten die Kinder Israel und zogen nicht weiter. Und wenn sie sich dann erhob, so brachen sie auf. Denn nach dem Wort des Herrn lagerten sie sich. Und nach dem Wort des Herrn brachen sie auf und taten so, wie der Herr gebot, nach dem Wort des Herrn durch Mose. Okay, ihr habt das Prinzip verstanden, oder? Wir haben es jetzt wieder und wieder gehört, in allen möglichen Fällen. Die Wolke kommt runter und vielleicht dauert es nur ein paar Stunden. Wenn sie wieder hochgeht, wir brechen auf. Die Wolke kommt runter, wir lagern uns. Vielleicht dauert es Tage oder Wochen oder noch länger und wir bleiben da. Es kann sein, dass diese Wolke nachts aufbricht, dann brechen wir nachts auf. Oder morgens, tags, dann tags. Wir haben eben gelesen, es kann, wir sind dieser Wolke, also wir, ich nehme uns mal mit rein, ja, wir stellen uns das vor. Diese Wolke geht uns voran und es kann sein, dass wir nachts weiter wandern, dann wird daraus diese Feuersäule. Die Wolke geht voran, wir gehen hinterher. Das ist das Bild, was Jesus hier macht. Ich bin das Licht, wer mir nachfolgt. Ich gehe voran, ihr folgt mir nach. Gerade in dem Text, den ich gelesen habe, kam immer wieder diese Formulierung Wort des Herrn. Und das ist wieder so eine Sache, was nicht etwas Zweites meint, sondern dasselbe. Also es ist nicht so, dass die Wolke vorangeht und daneben gibt es noch ein Wort des Herrn in irgendeiner Weise gesprochen. So jetzt kommt zum Lagern, jetzt brecht wieder auf. Sondern so wie dieser Text hier sich liest, ist diese Wolken- und Feuersäule das Wort des Herrn. Es ist die Weise, wie Gott damals zu dem Volk Israel gesprochen hat. Also diese Wolken und Feuersäule und das Wort des Herrn sind eins. Und auch das ist etwas, was wir bei Jesus finden. Und damit kehren wir jetzt zurück ins Johannesevangelium. Und zwar ganz vorne. Johannes 1. So wie Johannes uns Jesus am Anfang vorstellt. Das macht er mit Worten, die mit diesem Wort des Herrn zu tun haben. Johannes schreibt über Jesus am Anfang, indem er sagt: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses gemacht und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und dann Vers 14. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist voller bildlicher Sprache, voller Metaphern und ist wieder eine eigene Predigt wert. Worauf ich hinweisen will, ist, Johannes stellt Jesus hier vor als das Wort Gottes, das Wort, das Mensch wird. Also der Mensch gewordene Gott, Jesus, ist das Wort. Und er ist das Licht für die Menschen und in ihm ist das Leben zu finden. Und das sind Dinge, die wir Jesus ja selbst sagen hören in unserem Predigttext. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ganz viel von dem, was wir in Johannes 1 gelesen haben, wird hier von Jesus aufgegriffen. Okay, also, wenn Jesus nach dem Laubhüttenfest diese Worte sagt, dann ploppt für seine Hörer damals, ploppt diese Wüstengeschichte mit der Feuer- und Wolkensäule, mit diesem Licht, was vorangeht, ploppt in ihn auf. Jetzt die Frage, was hat das mit uns zu tun? Und falls du in den letzten Minuten irgendwie abgeschwiffen bist, weil du gedacht hast, hey, das ist jetzt zu wild, irgendwie mit Wüste und irgendwie Wolke und keine Ahnung, was hat das jetzt noch mit Jesus und Nachfolge zu tun? Jetzt hole ich dich hoffentlich zurück. Also was hat das mit uns zu tun? Das Prinzip, was wir in der Wüste gesehen haben, ist, Gott selbst geht in dieser Feuer- und Wolkensäule voran zu seinen Bedingungen, wie er es will, und das Volk Israel geht hinterher. Ich stelle mir vor, wie wäre das, wenn wir dabei gewesen wären? Lass uns mal ausmalen. Ich stelle mir vor, es ist mitten in der Nacht, nachts um 3, und auf einmal wird es unruhig im Lager. Ich liege in meinem Zelt und schlafe. Ich freue mich, dass gerade alle meine Kinder auch schlafen. Und nachts um 3 wird es unruhig und ich höre Leute rufen, die Feuersäule erhebt sich. Die Wolke Gottes erhebt sich, brecht auf, steht auf, wir müssen jetzt los. Und ich gucke auf die Uhr und denke, es ist nachts um 3. Ich will nicht, ich bin müde, gerade schlafen endlich auch meine Kinder. Gott, kann es nicht noch 3 Stunden warten? Morgens um 6, dann sind die ersten 2 hier im Zelt wach. Das wäre doch ein guter Moment zum Aufstehen und Aufbrechen. Warum denn jetzt nachts um 3? Aber der Text ist deutlich, wenn es nachts passiert ist, dann sind wir aufgestanden, haben alles zusammengepackt, super müde und sind losgegangen. Oder ich stelle mir vor, wir wandern den ganzen Tag schon hinter dieser Säule hinterher. Und dann wird es Nacht. Die Dunkelheit bricht rein. Und ich laufe neben einem von euch und denke, hey, oh, ich bin jetzt echt müde. Es wäre doch echt toll, wenn wir jetzt Nachtlager aufschlagen würden. Und derjenige von euch neben mir sagt, ja, guck mal da, am Berg dieses Fußes, hey, das ist super, das ist windgeschützt, das wäre ein toller Lagerplatz. Lass uns da doch lagern. Und wir, hinter der Wolkensäule her, die jetzt zur Feuersäule wird in der Nacht, an diesem Berg vorbei und denken, hey, das ist unser Lagerplatz, ich will nicht weitergehen. Und wir gehen trotzdem weiter. Das ist das Bild von der Wolken- und Feuersäule. Nicht da lang, wo wir wollen, sondern da lang, wo er führt. Nicht zu unseren Bedingungen, sondern zu seinen. Nicht nach unserer Erkenntnis, sondern nach seiner. Nicht nach unseren Wünschen, sondern nach seiner. Und genau das Bild benutzt Jesus. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern hat das Licht und hat das Licht des Lebens. Wer mir nachfolgt, da wo ich lang möchte. Das ist das Anstößige. Jesus sagt hier, du hast 2 Möglichkeiten, was du mit deinem Leben machst. Der ist super radikal. 2 Möglichkeiten. Du kannst mir nachfolgen. Das heißt, du folgst mir, wohin ich gehe. Du machst es, wie ich es sage. Du kannst mir nachfolgen. Dann hast du das Licht des Lebens. Oder du kannst umherirren in der Finsternis. Jesus sagt hier, du kannst mir nachfolgen, alles andere ist umherirren in der Finsternis. Das ist radikal. Jesus sagt nicht, du kannst mir nachfolgen, das ist der beste Weg, der sicherste Weg, vielleicht auch ein anstrengender Weg. Du kannst auch mir nicht nachfolgen und dann wird es besser oder schlechter, dann wirst du ein bisschen Licht haben und ein bisschen Finsternis vielleicht. Und einige sind echt sehr weise, ihr schafft es auch ohne mich. Andere von euch, hey, folgt besser mir nach, das ist der sichere Weg. Das sagt Jesus nicht. Jesus ist hart radikal. Folge mir nach, da ist Licht, da ist Leben, das ist der gute Weg. Aber zu meinen Bedingungen, folge mir nach. Alles andere ist umherirren in der Finsternis. Krass. Ich hoffe, du spürst, was dieses Anstößige ist. Die Leute damals haben das gespürt. Wenn du den Text weiterliest, es kam sofort Widerspruch. Da waren die Pharisäer. Das sind so das sind super religiöse, super gebildete, das ist so religiöse Elite. Die haben richtig Einfluss im Volk gehabt. Und die ärgern sich darüber und sagen, Jesus, das, was du sagst, das ist falsch. Wie kannst du das? Weil die verstehen diese Radikalität. Und die verstehen diesen Anspruch. Und ich hoffe, wir hören ihn heute auch. Folge mir nach zu meinen Bedingungen. Alles andere ist umherirren in der Finsternis. Wie immer wir unser Leben leben, nach welchen Werten, mit welchen Zielen, was wir aus unserem Leben tun, wie wir Entscheidungen treffen, was wir wann machen, wofür wir unser Geld ausgeben, all das, wenn wir darin nicht Jesus nachfolgen, sagt Jesus, ist das ein Umherirren in der Finsternis. Umherirren in der Finsternis. Thema Entscheidungen treffen. Ich finde, da wird es deutlich. Ich glaube, ganz grob gibt es 2 Arten, wie wir Entscheidungen treffen. Wahrscheinlich bist du eine Mischung aus beiden, vielleicht bist du eins mehr als das andere, vielleicht bist du auch ganz stark das eine oder das andere. Ich glaube, ganz grob, es gibt unter uns Leute, die sind eher so Kopfmenschen und es gibt Leute, die sind eher so Herzmenschen. Ne? Kopfmenschen, die treffen Entscheidungen rational, die denken drüber nach. Die machen sich vielleicht schriftlich sogar eine Liste mit Pro- und Kontra-Argumenten oder so Pfade, so ich könnte das machen und das machen und das machen, das hat den Vorteil, da haben die und die Leute die und die Erfahrung mitgemacht, ah, mach ich besser nicht. So denken drüber nach und treffen dann eine Entscheidung, eine logische Entscheidung. So arbeiten Kopfmenschen. Und wenn du das gerade hörst und denkst, ja klar, wie soll ich es denn sonst machen, dann bist du auf jeden Fall ein Kopfmensch, ziemlich stark. Es gibt aber auch noch andere Menschen, die sind eher so Herzmenschen. Die treffen Entscheidungen, manchmal sagt man aus dem Bauch heraus oder so, die folgen ihrer Intuition. Vielleicht sind sie impulsivere Menschen, vielleicht auch gar nicht so sehr. Die folgen ihrem Herzen, ihrem Gefühl, ihrer Intuition, treffen so Entscheidungen. Du denkst es nicht alles durch und man kann sich auch Dinge zerdenken und zerreden. Ich folge meinem Gefühl. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an. Kopfmenschen und Herzmenschen. Ich glaube, wir hier in Europa, in der westlichen Welt, wir sind sehr geprägt von so einer Epoche, die nennt man die Aufklärung. Und die sagt uns Kopfmenschen, hey, ihr macht das richtig. So, du musst nachdenken, du hast die Ratio, du hast die Vernunft. Das macht uns als Menschen doch gerade aus. Natürlich triffst du Entscheidungen rational. Wie solltest du es sonst machen? Und zum Glück gibt es nicht nur die Aufklärung, die uns prägt, liebe Herzmenschen unter uns, wir haben auch Disney. Ja, alle Disney-Filme sagen doch unterm Strich, folge deinem Herzen. Folge deinem Herzen und du kommst ans Ziel und du findest dich selbst und alles wird gut. Weil nur die Aufklärung uns irgendwie doch nicht reicht. So, ob jetzt Aufklärung oder Disney, ob Kopfmensch oder Herzmensch, ob du deiner Vernunft folgst oder deiner Intuition. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Jesus sagt, hör auf damit. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, musst du damit aufhören. Zuerst an uns Kopfmenschen. Liebe Kopfmenschen, Jesus sagt, triff deine Entscheidungen nicht, weil du darüber nachgedacht hast und etwas für gut und richtig befunden hast, sondern triff deine Entscheidungen nach meinem Wort, nach dem, was ich sage. Das fühlt sich hart an. Hör auf, so Entscheidungen zu treffen und folge mir stattdessen nach. Jetzt an uns Herzmenschen. Liebe Herzmenschen, Jesus sagt, hör auf, so Entscheidungen zu treffen. Du sollst nicht deinem Herzen folgen, du sollst deinem Herrn folgen, das bin ich, Jesus. Folge mir und nicht deiner Intuition. Nachfolge ist keine Nachfolge, nicht das, wozu Jesus uns einlädt, wenn Nachfolge bedeutet, Jesus, ich folge dir nach, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Jesus, ich folge dir nach, wenn mich das überzeugt, was du von mir willst. Wenn ich darüber nachdenke und sage, ja stimmt, Jesus, du hast recht, das ist wirklich die beste Option, mache ich. Das ist keine Nachfolge. Dann ist Jesus eine nette Bestätigung für das, wo du wahrscheinlich ohnehin draufkommen würdest mit deiner Vernunft. Nachfolge ist keine Nachfolge, wie Jesus es sagt, wenn ich sage, ich folge Jesus nach, Komma, sofern es sich für mich richtig anfühlt. Aber auch nur dann. Wenn ich ein gutes Gefühl bei dem habe, was Jesus sagt, dann mache ich das. Aber wenn ich ein Störgefühl habe, mache ich es nicht. Das ist keine Nachfolge. Ich hoffe, ihr merkt, das ist hammerhart, das ist super radikal, das fühlt sich extrem gefährlich an. Das ist die Radikalität davon, wenn Jesus über Nachfolge spricht. Und damals haben die Leute das gehört. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese radikalen Aussagen nicht irgendwie verdecken und in Watte einpacken. Weil das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Wir können Jesus zu unseren Bedingungen in unser Leben einladen. Und sagen, Jesus, du bist ein Teil von meinem Leben, aber ich gebe dir nur diesen Raum. Bei den und den Fragen will ich gar nicht wissen, was du sagst. Oder bei den und den Fragen habe ich gelesen, was hier in der Bibel steht, aber naja, das kann ja nicht stimmen. Das mache ich nicht. Das kannst du ignorieren oder kannst du sagen, hey, das ist nicht mehr aktuell oder so. Nachfolge ist keine Nachfolge, wenn sie zu meinen Bedingungen ist. Nachfolge ist ja zu deinen Bedingungen. Nachfolge ist hinter der Wolkensäule herlaufen, ob ich gerade Lust habe oder nicht. Ob es mir gerade sinnvoll erscheint oder nicht. Ob es zu meinem guten Gefühl gerade passt oder oder nicht. Und jetzt eine ganz wichtige Bemerkung dazu, weil eine Sache dürfen wir jetzt nicht missverstehen. Ich sage nicht, Jesus nachfolgen heißt, einfach blind auf das zu vertrauen, was in der Gemeinde gepredigt wird. Und sei es hier bei uns. Das heißt nicht, dass du aufhörst, Chef deines Lebens zu sein und dafür jemand anders in der Gemeinde, zum Beispiel ich, der gerade hier das Wort hat, dass ich Chef deines Lebens werde. Nein, nicht ich, sondern Jesus. Und ich kann Jesus genauso falsch verstehen, wie du es kannst. Die Frage ist immer, Jesus, was denkst du? Und ich muss Jesus fragen, wenn ich etwas nicht verstehe. Ich möchte ihn fragen, wenn mir etwas unlogisch erscheint oder nicht das Beste erscheint, weil ich ein Kopfmensch bin. Wenn sich etwas für mich einfach falsch anfühlt oder ich Widerstände spüre, weil ich ein Herzmensch bin. Wenn das der Fall ist, wenn ich das Gefühl habe, Jesus, das, was er scheinbar sagt oder will, steht im Widerspruch zu meiner Erkenntnis oder zu meiner Intuition. Dann entscheidet es sich, dass ich nachfrage, Jesus, was ist wirklich dein Wille? Verstehe ich dich da richtig? Weil es kann auch sein, dass ich ihn falsch verstehe. Aber alles unter der Voraussetzung, im Zweifelsfall dein Wille und nicht meiner. Im Zweifelsfall deine Erkenntnis und nicht meine. Im Zweifelsfall deine Intuition und nicht meine. Im Zweifelsfall folge ich dir und nicht mir. Das ist das Radikale. Als ich das letzte Mal zu dem Thema hier gepredigt habe in unserer Reihe, da haben wir Jesus sagen hören, wer mir nachfolgen will, wer mit mir kommen will, der muss sich selbst verleugnen. Der muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen, das ist ein Bild fürs Sterben, sich zu seiner eigenen Hinrichtung gehen und mir nachfolgen. Genau das ist der Punkt. Jesus nachfolgen heißt, Jesus, du bist das Licht und ich folge dir nach, weil ich deinem Wort glaube, dass alles andere, was ich tun kann, umherirren in der Finsternis ist. Wenn ich einfach nur meiner Vernunft folge, und ich kann auch ein bisschen Jesus-Worte integrieren, weil sich das für mich logisch anfühlt, umherirren in der Finsternis. Wenn ich einfach meinem Herzen folge, meiner Intuition. Und es kann sein, dass ich dann auch Dinge tue, die auch irgendwie Jesus sagt, weil es sich gut anfühlt. Ich das integriere. Ist umherirren in der Finsternis. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich glaube, Jesus fragt uns, fragt dich und fragt mich, willst du das? Willst du dich dazu entscheiden, trotz aller Widerstände, trotz aller Angst, trotz aller Einwände, die du hast, willst du dich dazu entscheiden, mir nachzufolgen? Willst du mir nachfolgen? Und da gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Jesus uns das fragt, dann geht es nicht darum, die richtige Antwort zu geben. Die fromme, richtige Antwort ist ja. Ich kann super dazu ja sagen und diesen Anspruch ein bisschen jetzt so auch vielleicht von mir schieben und so weiterleben wie bisher, was vielleicht nicht Nachfolge war, sondern Jesus-Worte integrieren, aber ich bin weiter Chef, Chefin in meiner Kommandozentrale. Wenn Jesus uns fragt, willst du mir nachfolgen, dann geht es nicht um die richtige Antwort, sondern um die ehrliche. Und wenn du ein Ja triffst, ein umkämpftes oder ein total frei euphorisches, dann ist das super. Dann gib ihm dieses Ja. Und mach dich darauf gefasst, dass es umkämpft werden kann, dass es schwer werden wird. Und wenn du diese Frage hörst und merkst, oh, ich kann da gerade nicht Ja zu sagen, dann gib ihm diese Antwort und leg ihm das hin und sag ihm, was dich zurückhält. Und ich glaube, dann wird der Schlüssel sein, Jesus weiter kennenzulernen, weil das lässt unsere Liebe zu ihm wachsen, weil Nachfolge immer um seinetwillen ist und nicht um meinetwillen. Und das wird uns helfen, dass wir mit ihm leben und für ihn leben. Ihn kennenlernen, ihn lieben lernen und für ihn leben lernen. Das eine kommt aus dem anderen heraus. Denn bei Nachfolge, da geht es um Jesus. Um Jesus, um Jesus. Um seinetwillen. Alles andere, was wir tun können, ist umherirren in der Finsternis. Amen.